Wir hören nun heute Abend aus der Offenbarung an Johannes das siebte und letzte Sendschreiben. Das ist aber nicht das Ende, sondern in der Offenbarung noch recht am Anfang und doch bezieht sich's auf alle Zeiten und sicherlich auch besonders auf die Endzeit, was wir jetzt hören. Das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, ich möchte so überschreiben, die laue Gemeinde. Heute Morgen hatten wir ja Philadelphia, die geliebte Gemeinde, wo kein Tadel gefunden wurde vom Herrn. Hier nun die laue Gemeinde, die ausschließlich Tadel erfährt. Und warum, werden wir sicherlich jetzt gleich hören. Ich lese Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Laodicea, die laue Gemeinde. Die historische Ansiedlung oder Stadt Laodicea lag im Südwesten Phrygiens, sage ich deshalb, ich habe selber gesehen, weil da heute nur noch Ruinen sind. Existiert also nicht mehr, ist ausgespien worden aus dem Munde, dieser historische Ort. Sie war gegründet von Antiochus II. Im 3. Jahrhundert vor Christus, der sie nach seiner Gattin Laodice benannt hatte. Es war eine Stadt, die zur Zeit der Apostel und des Apostels Johannes materiellen Reichtum verzeichnen konnte. Eine Stadt mit Handel und Gewerbe, mit Banken und Medizin, mit Bibliotheken und Wohlstand. Also eine blühende Kultur- und Handelsstadt, der es äußerlich gesehen an nichts fehlte. Und das hat offensichtlich auch auf die Gemeinde abgefärbt. Auch die Gemeinde war eine anerkannte Körperschaft, wie man es heute nennen würde, im Rahmen dieser Gemeinde, dieser honorigen Gesellschaft. Ich werde sofort jetzt auch an meine Heimatstadt erinnert, wo es auch viele Gemeinden gibt, die sind da eingeladen vom Bürgermeister oder sie laden dann den Bürgermeister ein, der sagt dann ein Grußwort und hin und her und es kommen eben auch Ungläubige zu Wort mit ihren Grußworten, vielleicht auch mit mehr. Und man gibt sich gegenseitig die Ehre, man beklatscht einander. Ähnliches haben wir ja auch gestern erlebt bei einer Veranstaltung, wo das Klatschen schon zum Kult geworden ist, genau wie in der Welt. Man merkt gar nicht mehr, dass man Menschen beklatscht und dass uns das Gotteswort verbietet, hier Menschen in der Gemeinde die Ehre zu geben. Ja, es geht ja um geistliche Gemeinschaft Und da darf kein Menschenkult sein. Da soll der Herr allein im Mittelpunkt stehen. In der Welt ist es üblich, das will ich jetzt auch gar nicht verurteilen. Die Welt hat ihre eigenen Stars, ihre eigenen Gesetze sich gemacht. Aber in der Gemeinde sollten wir Gott, den Herrn, allein ehren. Wobei Klatschen auch hier nicht angemessen ist, sondern es sollte in Gehorsam sein, dass wir ihn ehren. Durch den Gehorsam des Glaubens und nicht durch weltliche, oberflächliche Methoden, hinter denen letztendlich nichts dahinter ist. Nicht? Klatschen ist leicht, aber gehorchen ist schwer. Es gab in Laodicea besonders drei Hauptgewerbearten. Das erste war das Bankwesen, das sehr verbreitet war. Guten Abend. Und das Bankwesen, das hing damit zusammen, dass der Herr nachher auch vom Gold redet. Ich möchte es schon mal vorweg sagen, für die, die noch kommen, wir haben das 7. Sendschreiben zur Laodicea, Offenbarung 3. Dann gab es auch eine Wolle- und Bekleidungsindustrie in Laodicea. Deshalb sagt der Herr nachher, sie sollen sich Kleider kaufen, aber von ihm. Und es gab eine Medizinindustrie. Und daher kommt dann auch der Vergleich mit der Augensalbe. Ja. Man merkt, Gott kennt genau auch diese historischen Orte. Auch der Apostel Johannes kennen Sie sicherlich. Und Jesus Christus nimmt genau darauf Bezug, was in den jeweiligen Gemeinden auch üblich war, was dort vorgeherrscht hat. Und wir merken noch etwas, dass der auferstandene Herr Jesus Christus und auch sein Apostel Johannes Laodicea ganz genau kannten. Nämlich, wenn wir hören von dem Vergleich mit dem lauwarmen Wasser. Ich war selber vor einigen Jahren dort und ich war auch einige Kilometer weiter in Pamukkale, so heißt das heute, früher Hierapolis, da stehen auch noch gewisse Ruinen von Hierapolis, heilige Stadt. Das war eine Kultstadt in hellenistischer Zeit. Aber dieser Ort, heute Pamukkale in der Türkei, ist bekannt für seine heißen Quellen. Thermalbad, noch heißer als hier das Thermalbad in Bad Teinach. Ja, wirklich so heiß, dass man sich fast schon verbrennt, wenn man hineingeht. Ist auch sehr gesund, ja. Und dafür ist Hierapolis und heute Pamukkale noch bekannt. Da gibt es auch diese weißen Felsen. Ich weiß nicht, wer schon mal gesehen hat oder die Bilder kennt. Und das ist nur einige Kilometer weg. Und in Laodicea selber, da gab es keine gute Wasserversorgung, keine Quellen, aus denen man schöpfen konnte. Und man hat das Wasser mit Leitungen von Hierapolis herangeleitet. Und was ist passiert? Indem dieses Wasser über Kilometer herangeführt wurde, Laodicea. Es ist abgekühlt. Es kam an, in welcher Form? In lauwarmem Zustand. Seht ihr? So wichtig ist auch hier die Geografie, wenn wir gerade auch diese Sendschreiben betrachten. Ja, und diese Gemeinde ist auch lau, weder heiß noch kalt. Es gab kalte Quellen übrigens in Kolossae. Es war bekannt für seine kalten, frischen, erfrischenden Quellen. Ein frisches Wasser, wenn man wandert, ist doch auch etwas Schönes. Ja? Und ein heißes Wasser zum Erholen im Thermalbad. Aber dieses lauwarme, das ist eklig. Keiner möchte einen lauwarmen Kaffee oder Tee trinken oder ein lauwarmes Wasser, sondern das muss erfrischend sein oder so heiß, dass es einen auch stärkt. Ja, und diese Lauheit ist geradezu sprichwörtlich geworden für Laodicea, für diese Gemeinde, die ja auch beispielhaft steht für die verweltlichte, lau gewordene Gemeinde aller Zeiten und auch besonders in der Endzeit. Aber nicht nur. Ja, es gab Laodicea gab es immer. Es hängt vom einzelnen Herzen ab, es hängt von der einzelnen Gemeinde ab, wie der Zustand ist. Kann es immer und überall geben. Und viele legen so aus, dass das besonders die Endzeitgemeinde charakterisiert in der letzten Zeit. Gehen wir aber der Reihe nach vor. Wie stellt sich unser Herr in diesem letzten Sendschreiben vor? Er sagt, das sagt der Amen. Nicht das Amen, wie man erwarten würde, sondern der Amen. Also der, der Amen heißt. Und was heißt Amen? So ist es. Wahrlich, so ist es, wahrlich. es ist wahr, es ist so, nicht ja und nein gleichzeitig, sondern nur ja in dem Fall. Dazu lese ich eine Stelle, die das interpretiert, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 22. Da schreibt der Apostel Paulus: Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Soweit. Das soll heißen, Jesus Christus ist der absolut Zuverlässige, auf den wir uns verlassen können. Er ist fest und treu und auch sein Wort ist unumstößlich, irrtumslos wahr. Und das steht im Gegensatz zu dieser Gemeinde. Jesus, der absolut treu ist, der brennend ist für seine Gemeinde, auf den wir uns verlassen können. Er steht im Gegensatz zu dieser Gemeinde, der alles egal ist, die untreu ist, die lasch und lau ist. Der Zuverlässige gegen die unzuverlässige Gemeinde. Und weiter stellt sich der Herr hier vor mit folgender Kennzeichnung. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Und das hängt ganz eng damit zusammen, mit dem Amen. Das erklärt das gewissermaßen noch einmal. Das heißt, der Zeuge, der nicht wetterwendisch ist, nicht oberflächlich, nicht treulos, sondern fest gegründet, tief gegründet und treu, ein solcher Zeuge. Und er tritt auch auf gegen die Gemeinde, die im Abfall lebt vom Glauben. Und er stellt sich mit einer dritten Kennzeichnung vor, der Ursprung der Schöpfung Gottes. In Johannes 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann heißt es, alles ist durch dasselbe gemacht. Gott, der Vater, hat durch seinen Sohn, durch das Wort, den Logos, die Welt geschaffen. Und er ist der Ursprung der Schöpfung. Er gehört nicht auf die Seite der Geschöpfe, sondern ganz auf die Seite des Schöpfers, seines Vaters. Es wird heute oft durcheinander gebracht, besonders von bestimmten Sekten, die Jesus seine Gottheit absprechen wollen. Aber es gilt nach wie vor, Jesus ist der Mittler der Schöpfung auf der Seite des Vaters. Er ist göttlichen Wesens und kein Geschöpf. Er ist zwar Mensch geworden in Maria, aber er ist doch gleichzeitig Gott geblieben. Der Schöpfer hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Das wird auch weiter erklärt in Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Ich habe immer Buchzeichen reingemacht, aber manchmal muss ich dann doch suchen, bis ich es finde. Ja, da habe ich es. Da heißt es eben über dieses Schöpfungswerk des Sohnes: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Auch hier steht, Jesus steht über aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Soweit. Schöpfung im doppelten Sinne. Die Welt ist durch Jesus geschaffen und er ist auch der Erstling der Entschlafenen, der auferstanden ist. Auch der Anfang der neuen Schöpfung für die ewige Welt Gottes, für die himmlische Herrlichkeit. Also Ursprung der alten Schöpfung, die vergehen wird, aber auch der Ursprung der neuen Schöpfung, die in Ewigkeit, in Herrlichkeit existieren wird, die Auferstehungsrealität. Nun kommen wir zurück zum Sendschreiben. Diese Selbstvorstellung des Herrn hat ja auch immer Bedeutung für das gesamte Sendschreiben. Und ich habe schon gesagt, für diese Gemeinde hat er nur Tadel. Es steht immer so die Einleitung, ich kenne deine Werke, und dann wird aufgezählt, Liebe, Glaube, Geduld. Aber hier heißt es gar nichts Positives, sondern sofort, du bist weder kalt noch heiß. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Der Tadel bezieht sich auf die Lauheit. Es war sicherlich auch eine Gemeinde, die von Satan keine Verfolgung erleiden musste. Wir haben schon Ähnliches auch bei Sardes gehört, die geistlich tot ist, die tote Gemeinde, die hat auch keine Verfolgung erlebt. Die war so weltangepasst, dass die Welt sich über sie gefreut hat und gemerkt hat, die unterscheiden sich gar nicht von uns. Gibt es auch heute Gemeinden, die sich von der Welt nicht mehr unterscheiden? Kennt ihr welche? Ich denke, mehr als genug, leider. Mehr als genug. Und solche Gemeinden lässt Satan in Ruhe. Die sind ohnehin schon in seiner Hand, auch wenn sie sich noch dem Namen Jesu Christi nennen. Wir wollen nicht mit dem Finger darauf zeigen. Wir wollen uns selber prüfen, wie sieht es mit mir aus, wie sieht es in unserer Gemeinde aus. Ist bei uns auch schon der Einfluss des Welt- und Zeitgeistes? Oder treten wir ihm in der Kraft des Herrn entgegen? Einige Beispiele, es gibt in vielen Gemeinden ein Traditionschristentum. Ja, wir sind halt getauft und sind dann alle schon rechte Christen, dann eben als Säugling oder manchmal auch ist die Erwachsenentaufe ein Ruhekissen, ich habe das auch schon erwähnt. Das sollte so nicht sein, sondern wir sollten weiter brennend sein für den Herrn, wie es auch im Sendschreiben an Ephesus betont wurde. Am ersten Abend haben wir es gehört. Ja, wo die erste Liebe erkaltet ist. Nein, wir sollten brennend sein. Kein Gewohnheitschristentum, kein gesellschaftlich integriertes Wohlstandsevangelium, das sich nicht mehr unterscheidet von der Welt. Dann wird uns oftmals vorgeworfen, wenn wir uns von der Welt unterscheiden, wir seien zu extrem und die anderen sind halt nicht so extrem. Dafür sind sie für die Welt bequem. Oder wir sollen nicht so eng sein, aber dann kommt man sehr schnell auf den breiten Weg, wenn man nicht mehr eng ist. Es gibt auch eine falsche Enge. Ja? Wenn man aus Gesetzlichkeit sich das Heil erarbeiten will, gibt es auch in manchen Richtungen, da fällt man auf der anderen Seite vom Pferd. Nein, es gilt, aus der Erlösungsgnade des Herrn zu leben, sie weder zum Sündigen zu missbrauchen, noch Werke dazu hinzuzufügen, zu dem, was der Herr vollbracht hat. Beides sind Gefahren. Zusatzevangelien oder Abstriche vom Evangelium. Nun, die Gemeinde Laodicea war lau. Die hat versucht schon einen Mittelweg zu gehen, aber nicht in dem Sinne eines gesunden Mittelweges, dass man nicht bei seinen Seiten vom Pferd fällt, sondern ein Mittelweg so, dass man nirgends aneckt. Und heute könnte man solche Leute auch treffen, die sagen, ich gehe auch in die Kirche, bin ja schon recht, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ein bisschen fromme Fassade, hinter die man da nicht so schnell blickt. Dann fragen auch viele, Gott ja, aber warum Jesus? Mit Gott, da können wir uns ja mit allen Religionen einigen, wenn wir von Gott reden, ob es jetzt Allah ist oder Buddha war ja ursprünglich kein Gott, sondern ein Philosoph, nichts weiter, wird heute auch vergöttlicht und viele andere. Aber warum Jesus? Und sie erkennen nicht, dass ohne Jesus es keinen Weg zum Vater gibt. Jesus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Das wollen viele nicht mehr hören. Wenn das nämlich gesagt wird von einer Gemeinde, dann wird sie sehr schnell aus ihrer Lauheit schon herausgegangen sein und dann wird sie Probleme kriegen, wenn sie sich ganz zum Herrn bekennt, zu Jesus allein. Ich habe schon mal gesagt, ich fasse heute auch ein bisschen zusammen, viele reden von Jesus, aber Wenige reden von Jesus allein, und das ist der springende Punkt. Hört genau hin, was gesagt wird. Jesus und Liebe und so, das können viele sagen, aber Jesus allein und die anderen sind Verführer, das sagen nur noch wenige. Aber so steht es in der Bibel. Lest einmal die Briefe, in welcher Schärfe da Irrlehren abgelehnt werden. Etwa im Galaterbrief oder im 1. Korintherbrief und überhaupt im ganzen Alten und Neuen Testament, auch schon bei den Propheten im Alten Testament. Dann gibt es auch die Meinung, über meinen Geldbeutel und meine Sexualität bestimme ich selbst, auch wenn ich mich sonst christlich nenne. Aber mein Privatleben, da lasse ich mir nichts hineinreden. Ja? Jesus so als Reserverad, aber nicht als Fahrzeuglenker. Wir haben das Bild schon gehört, wenn man das mal aufs Auto überträgt. Reserverad, Absicherung für Notfälle, für Todesfall. Aber er darf nicht der Lenker meines Fahrzeugs sein. Da bleibe ich selber. Gerade wenn es um Geld geht und mein Intimleben und solche Fragen. So denken viele. Ja, und viele hinken auf diese Weise nach beiden Seiten. Wenn es nachher die Zeit noch reicht, möchte ich am Schluss noch ein Thermometer des Glaubensstandes vorstellen. Das ist vielleicht ganz interessant, aber jetzt möchte ich erstmal weitermachen. Solche Lauen, die sich Christen nennen, aber es in Wirklichkeit nicht sind, Namenschristen, haben wir gestern Abend auch gehört, bezüglich Sardes, ja, Sendschreiben an Sardes mit den Namenschristen, die den Namen haben, sie leben, aber sie sind tot, die wird der Herr ausspeien aus seinem Munde. Und das Schlimme ist, dass sie meinen, sie seien reich, das ist noch das Verrückte dabei. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ich möchte aber zwischendurch einige Zitate einmal lesen aus diesem Buch von Rainer Wagner, Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene. Er bezieht ja dieses siebte Sendschreiben auf die Endzeit, wobei ich denke, das ist zu partikular. Es gab immer schon die Verführungen, auch in dieser Weise. Und doch ist interessant, wie er dieses kennzeichnet, was wir heute erleben, auch bis in unsere Kreise hinein. Wagner schreibt auf Seite 101 folgende: Laodicea ist die endzeitliche, weltweit vorherrschende, selbstgenügsame Gemeinde ohne Jesus. Ohne Jesus. Ihre geistliche Prägung scheint überkonfessionell zu sein. Sie ist weltweit und ökumenisch. Tut keinem weh. Und deshalb kann sie sich einfügen in den großen Welteinheitszustand, der am Entstehen ist. Er schreibt weiter: Sie scheint die sichtbare Christenheit vor der Wiederkunft Jesu in allen bestehenden Kirchenorganisationen zu prägen. Diese Laodicea-Form. So wie es in Laodicea zugeht, so scheint es mehr oder weniger in allen organisierten Gemeinden, Gemeinschaften und christlichen Kirchen vor Jesu Wiederkunft auszusehen. Organisierten, wohl bemerkt, schreibt er. Selbstgerecht und selbstgenügsam halten sie sich für innerlich und äußerlich gesund. Sie haben sich den lauen, für alles offenen und allen gegenüber toleranten Vorstellungen der Welt geöffnet. Scheinbar bringt ihnen dies auch äußeren Erfolg. Hatte die Gemeinde Philadelphia nichts außer Jesus, so hat die Gemeinde Laodicea alles außer Jesus. Jesus steht nicht mehr in der Kirche, sondern davor. Und dann schreibt Wagner zu Recht, dass es hier um einen Abfall vom Glauben handelt, in dieser Laodicea-Situation. Und das beweist auch wieder, dass es eben doch einen Abfall geben kann. Ich habe es gestern Abend begründet. Leider Gottes, ja, auch Christen können wieder abfallen, wenn sie dem Herrn nicht treu bleiben. Und das wird auch dadurch bewiesen, durch dieses Laodicea-Wesen. Er schreibt hier, Wagner, ich zitiere Seite 105, abfallen können nur echte Gläubige. Unter ihnen kommt es zum Abfall. Diesen Abfall hatte schon Jesus vorhergesagt in Matthäus 24, 10 bis 12. dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Weiter zitiere ich. Laodicea-Wesen ist die größte Gefahr für die organisierten Gemeinden der verschiedensten Traditionen, die in der Endzeit bestehen werden. Der große Abfall muss unter diesen wirklichen Christen, die unmittelbar vor Jesu Wiederkunft leben, erfolgen. Nicht Namenschristen, sondern Menschen und Bewegungen, die einst echte Christen waren, sind es, die zu der lauen Pseudo-Gemeinde von Laodicea gehören. Sie sind geistlich so verdorben, dass Jesus sie ausspucken muss. Nicht eine evangelische oder katholische Christenheit als Gesamtheit der Kirchenmitglieder oder der in diesen Kirchen Getauften wird abfallen. Die Gesamtheit der Kirchenmitglieder war nie wirklich in und bei Jesus. Deshalb werden und können sie auch nicht von Jesus abfallen. Also die große Volkskirche wird nicht abfallen, will er damit sagen. Oder katholische Kirche, so im Gesamten. Die sind ja schon heidnisch, großenteils. Und er sagt, die verbliebenen echten Jesus-Jünger aus den orthodoxen katholischen evangelischen Kirchen und die heute evangelikal genannten Glieder der Philadelphia-Gemeinden der Erweckungszeit fallen ab. Also unter den Echten grassiert diese Abfallseuche. Und ich kann mir es auch nur so erklären, was wir heute erleben, dass man immer wieder hört, da ist jemand jetzt auf einem anderen Weg, macht plötzlich ganz seltsame Dinge, bringt falsche Prophetien in die Gemeinde, hat sich der Welt zugewandt, fördert die Emerging Church. Ich habe heute Morgen erklärt, was das ist. Ja, das sind Dinge, die kann man sich nicht mehr mit dem Verstand erklären. Wagner bringt dann auch konkrete Beispiele. Soll ich da noch was dazu sagen? Oder? Er schreibt zum Beispiel hier weiter, vor einigen Jahrzehnten meinten pietistisch geprägte Gemeinden, Musik und Kultur der Welt nutzen zu müssen, um so besser Außenstehende erreichen zu können. Später ging man weiter und hielt weltliche Elemente der Unterhaltungsindustrie auch für die Gestaltung des Gemeindelebens für nötig. Die jüngere Generation sollte so besser angesprochen werden. Heute gleichen viele Glaubenskonferenzen in weiten Teilen der Wetten-Das-Show des Blödelmeisters Thomas Gottschalk, schreibt er als landeskirchlicher Prediger. Ja, selbst Tagungen für Pastoren und Prediger verlaufen in ähnlichem Stil. In Mitarbeiterschulungen versucht man, Gemeindeglieder mit Methoden zum Dienst zu motivieren, wie es Unternehmensberater und Motivationstrainer in ihren Seminaren machen. Haben Sie es auch schon mitbekommen, so am Rande? Da werden Sie zu Schulungen geschickt, Marketingtechniken, psychologische Schulungen, wie kann ich die Leute am besten fangen, ja. Kein Vertrauen mehr auf den Geist Gottes. Dann bringt er auch Beispiele anderer Art. In der Mitgliederzeitschrift der Pilgermission St. Grishona, Grishona-Magazin vom Frühjahr 1998, fragte man die Gemeindeglieder der Grishona-Gemeinschaften, ob man christliche Tanzfreizeiten durchführen sollte. 50,6% der Befragten sagten Nein und 49,4% antworteten mit Ja. Bei den unter 40-Jährigen sind sogar 82% für derartige christliche Tanzangebote. Dann, da habe ich auch schon etwas berichtet von Christiwell, er hat ja auch ein Beispiel. Beim bundesweiten Jugendtreffen Christiwell 1996 in Dresden traten christliche Rock- und Technogruppen auf, sodass teilnehmende junge Christen aus Russland entsetzt waren. Und dann noch, das ist jetzt an sich gar nicht zum Lachen, aber man muss automatisch auch heulen, wenn man das jetzt liest. Von 19. bis 22. April 1999 fand unter dem bezeichnenden Thema Auszeit für Hauptamtliche, Auszeit, ja, ihr wisst, was das ist, wo man dann sich selber rausmanövriert und mal Pause macht, Auszeit für Hauptamtliche, eine bundesweite Tagung für Prediger und andere hauptamtliche Mitarbeiter des Gnadauer Verbandes statt, also den Dachverband landeskirchlicher Gemeinschaften. An diesem Verband konnte man früher eindeutige Züge des Philadelphia-Gemeindemodells erkennen. Er war Gebets- und Bibelbewegung, Evangelisations- und Heiligungsbewegung. Aber was ist jetzt passiert? Aber das scheint der Vergangenheit anzugehören, schreibt Wagner, der selber landeskirchlicher Prediger ist. Er schreibt, als Auftakt einer Abendveranstaltung bei dieser Mitarbeiterpredigertagung des Nadorfer Mandes, schossen sich zwei als Cowboys verkleidete Prediger auf der Bühne der Evangeliumshalle mit Karnevalspistolen nieder. Zwischendurch trat ein blödelnder Hausmeister, eine Art billige Kopie des Saarländer Kabarettisten Heinz Becker, auf und gab seine Späße zum Besten. Die Andachten erinnerten teilweise an Lobpreisveranstaltungen der früher in Gnadau verpönten Charismatiker. Früher, wohlbemerkt. Und dann schreibt er noch, damit schließe ich jetzt hier die Zitate, das ist der gleiche Verband, in dem ein Pastor Ernst Modersohn sich fragte, ob es für bekehrte Christen zuträglich ist, Kirchenkonzerte zu besuchen, bei denen nicht bekehrte Künstler geistliche Texte singen. Die Fragen hat man sich noch 100 Jahre früher gestellt. Inzwischen macht man Karneval und Unterhaltungsprogramme. Haben wir auch gestern ja erlebt, die bis zum Schluss dort geblieben sind. Vielleicht können Sie es doch noch irgendwann mal berichten. Ja, soweit einige Beispiele. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber wir wissen ja alle, die wir schon aus solchen Gemeinden herausgegangen sind, wie weit das in der Endzeit auch um sich greift, diese Verweltlichung. Eine große Schuld trägt sicher auch das Fernsehen, dass die Leute meinen, sie müssen das, was die Fernsehunterhaltungsindustrie ihnen jeden Tag vormacht, soweit sie das sich anschauen und antun, sie müssen das nachahmen und so würden die Leute erreicht. Und man merkt gar nicht mehr, dass man sich unterscheiden sollte von der Welt und ihren Programmen. Man sollte ja einen Kontrast dazu bieten. Absonderung nennt das die Bibel. Nur dann ist auch die Gemeinde wirklich im biblischen Sinne attraktiv, wenn sie sich von der Welt unterscheidet. Ich habe das in meiner Jugendzeit selber erlebt. Da gab es zwei Jugendarbeiten in Pforzheim, zwei große, EC und CVJM. Der CVJM hat versucht, die Jugendlichen durch Sport, durch Spaß, durch Unterhaltung von den Straßen zu holen. Und die waren damals recht klein geblieben. Der EC hatte damals noch, betone ich, ja, in den 70er Jahren, die Bibel in den Mittelpunkt gestellt, Bibelarbeiten und also kaum irgendwelche größeren Unterhaltungsaktionen. Es gab schon mal auch Ausflüge und Fußball, klar, aber das Wort Gottes stand ganz klar im Mittelpunkt. Und da waren sehr viele Jugendliche damals gekommen. Heute hat man sich auch in manchem angepasst. Aber da habe ich einfach gesehen, das Wort Gottes, das ist entscheidend. Und das brauchen die Menschen auch. Und wer wirklich Hunger danach hat, der kommt auch dann, gerade wenn das Wort Gottes klar verkündigt wird. Gehen wir weiter in unserem Text, Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Laodicea war sicherlich eine Wohlstandsgemeinde ohne inneres Leben und auch heute ist sehr verbreitet ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Wenn du nicht reich bist, dann glaubst du zu wenig. Und Christen müssen wohlhabend sein, müssen etwas vorstellen vor der Welt und auch dadurch sich kaum unterscheiden. Gut, die Bibel betont auch an manchen Stellen, dass auch Besitz ein Zeichen von Segen sein kann. Aber wenn jemand zu Besitz kommt, dann soll er es mit anderen teilen und nicht für sich horten. Ich denke da an den reichen Kornbauer in Lukas 12. Der hat nur an sich gedacht. Er hatte einen Reichtum angesammelt, dann hat er eine Art Gebet gesprochen, aber das Gebet richtete sich an sein eigenes Ich. Mir geht es jetzt gut, ich habe Reichtümer angesammelt, ich habe jetzt so viel, dass ich größere Scheunen baue. Ja, liebe Seele, nun hast du Ruhe, jetzt lass dir es mal gut gehen. So ähnlich heißt das Gebet, ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Ein Gebet an sich selber. Und das hat Gott nicht unbestraft gelassen. In dieser Nacht noch wurde die Seele von diesem reichen Kornbauern gefordert. Wehe euch, ihr Reichen, das lesen wir in der Bibel. Aber ich habe nirgends gelesen, wehe euch Armen. Vielleicht gibt es doch auch eine Stelle, kann sein, ich habe es übersehen. Aber der Reichtum steht sehr oft der Glaubensbeziehung zu Gott im Weg. Da macht sich der Mensch nicht mehr abhängig vom Herrn, sondern von seinem Besitz, den doch die Motten und der Rost fressen und von dem er nichts mitnehmen kann ins Grab. Welche Illusion, welche kurzsichtige oberflächliche Haltung, wenn man sich auf Irdisches verlässt und nicht vorbereitet hat, die Reise in die Ewigkeit. Vielleicht kennt ihr dieses Traktat von dem Narr, ja, der dem König, dem der König einen Narrenstab gibt, und er muss dann den größten Narren in seinem Reich suchen. Und dann sucht er und sucht, findet aber den größten Narren nicht, ein Narr, der größer ist als dieser Hofnarr selber. Und schließlich findet er ihn doch, nämlich in Gestalt des Königs. Er kommt zum König, der König liegt im Sterben, und der Narr fragt ihn, ob er, wo er hingeht. Ja, er geht auf eine Reise, von der er nicht mehr zurückkommt. Dann fragt der Narr, ja, und da habt ihr euch sicherlich vorbereitet, Eure Majestät. Dann sagt er, nein, habe ich mich nicht vorbereitet. Und das geht dann noch Weichen hin und her, das Gespräch. Und dann sagt er, jetzt habe ich einen Narren gefunden, der größer ist als ich, der ohne Vorbereitung auf diese letzte Reise geht, ohne sein Leben bereinigt zu haben. Welche Tragik, welche Blindheit. Wir werden gleich noch von der Blindheit hören. Nämlich, jetzt kommt der Vers, ja, Vers 17b. Sie meinen, sie sind reich, und dann heißt es, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Illusion, sich auf das Irdische zu verlassen und zu meinen, ein äußeres Christsein, das würde genügen. Ein Traditionschristentum ohne innere Herzensbeziehung zum Herrn und Heiland Jesus Christus. Und jetzt möchte der Herr auch hier, selbst dieser, man kann sagen, christuslosen Gemeinde, noch helfen in seiner seelsorgerlichen Liebe und Barmherzigkeit. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Der Herr lässt sich herab zu einem Kaufmann, ja, der ihnen anbietet, komm doch zu mir und kauft Gold, das im Feuer geläutert ist, weiße Kleider, Augensalbe. So weit lässt sich der Herr herab, dass er sich ihnen als Kaufmann präsentiert, dass er ihnen ein Angebot macht zu kaufen. Ich wurde dabei erinnert an Jesaja 55, Vers 1. Jesaja 55, Vers 1. Ihr könnt es auch aufschlagen. Da ist auch eine Einladung zum Kaufen beschrieben, mit bewegenden Worten. Das Gnadenangebot Gottes ist es in meiner Schlachterbibel überschrieben. Und das fängt so an. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Und jetzt kommt das Entscheidende. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wo gibt es denn sowas, dass man umsonst etwas kaufen kann? Nur bei Gott, nur beim Herrn Jesus Christus. Das Wasser des Lebens gibt er umsonst. Am Ende der Bibel, der Offenbarung steht es auch, umsonst dürft ihr es empfangen. Sehen, ob ich den Vers so schnell finde. In Offenbarung 22, ja, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser, das allein aus Jesus Christus fließt, der sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz auf Golgatha. Und was soll nun die Gemeinde konkret kaufen, damit sie wieder erwacht aus ihrem Sündenschlaf, aus ihrer Lauheit? Gold, aber, liebe Freunde, natürlich kein irdisches Gold. Es wäre ja paradox, ja? Es ist geistliches Gold. Und was ist das geistliche Gold? Der Glaube, sehr richtig. 1. Petrus 1, Vers 6, folgender. 1. Petrus 1, Vers 6. Da ist nämlich genau von diesem Gold die Rede. Da heißt es, dann werdet ihr frohlocken, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Die Bewährung des Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold. Der Glaube wird immer wieder verglichen mit Gold und es wird betont, das ist viel mehr als alles irdische Edelmetall. Und wir sollen uns nicht Schätze auf Erden sammeln, sondern im Himmel, sagt der Herr in der Bergpredigt, wo sie nicht rosten, wo keiner sie stehlen kann. Und das sind die Glaubensfrüchte, diese Schätze im Himmel. Der Glaube und das, was daraus erwächst, dem wir dem Herrn dienen, auch dann gute Werke hervorbringen als Frucht des Glaubens. Der Glaube ist aber die Voraussetzung, nicht die Werke für die Seligkeit. Aber die Werke erwachsen aus dem Glauben, wenn er wirklich echt ist. So auch im Jakobusbrief nachzulesen. Der Glaube ohne Werke ist tot. Ja. Wir dürfen die Bibel nicht einseitig lesen. Wir werden gerettet allein aus Gnaden, durch Glauben. Aber Glaube ohne Werke ist tot. Die Werke sind nicht Voraussetzung der Erlösung, sondern Folge des Erlöstseins. Das ist reformatorisch-biblische Erkenntnis, ja, die auch Luther ganz neu wieder ans Licht gebracht hat. Und die sie natürlich in der Bibel selber auch findet. Ja, himmlische Schätze. Dann weiße Kleider. Ich habe mich nicht ohne Grund heute weiß angezogen. Das will ich auch ein bisschen was illustrieren. Ach so, ja. Aber das ist, ein weißes Hemd ist nichts im Vergleich zu den weißen Kleidern, die uns der Herr anziehen wird. Denn diese Kleider sind reingewaschen durch das Blut des Lammes. Das kann keiner sich hier vorstellen, wie die dann leuchten, ja. So wie bei der Verklärung des Herrn, wo sein Angesicht leuchtete, ich glaube auch seine Kleider, ja. Es hat alles geleuchtet in dieser himmlischen Lichtherrlichkeit. Und die Jünger, die mit ihm auf dem Berg waren, vermutlich dem Berg Tabor in Israel, sie durften schon einen Einblick nehmen in die wahre Wesenheit des Sohnes Gottes. Es war ja verhüllt, als der Herr auf Erden wandelte, als er in Fleischesgestalt unter uns war. Und doch, im Augenblick der Verklärung hat sich das erfüllt, was der Herr sagt, dass einige da stehen werden, die nicht sterben werden, bevor sie die Herrlichkeit sehen. Ja, das ist auch die Erklärung dieses Verses. Und zwar durch die Verklärung. Da haben sie schon die Herrlichkeit gesehen, sind nicht gestorben vorher. Manche meinen dann eine Parousieverzögerung, es hätte sich alles noch nicht erfüllt. Aber es hat sich erfüllt in der Verklärung. Weiße Kleider, die weißen Kleider, die im Blut des Lammes gereinigt sind, sie bedecken die Blöße, die Verlorenheit, die zusammenhängt mit dieser Lauheit. Offenbarung 7, Vers 14, weiß durch das Blut des Lammes, sie werden vor dem Thron Gottes stehen in weißen Kleidern. Das Gold, der Glaube, steht für die Rechtfertigung des Sünders, allein aus Gnaden. Die weißen Kleider, die stehen für die Heiligung, die aus der Rechtfertigung erwächst. Dass sie, ja, gereinigt und geheiligt vor dem Thron Gottes stehen dürfen. Und hoffentlich wir alle, wenn wir wirklich wiedergeborene Christen sind, werden wir das dann auch so schauen dürfen, den Herrn in seiner Herrlichkeit. Und dann salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Hier ist natürlich auch keine irdische Augensalbe gemeint, die wurde in Laodicea hergestellt, das war bekannt dafür. Es war ja auch eine Gegend mit viel Staub und Sand und da sind besonders die Augen angegriffen. Man weiß das auch in Wüstengegenden und dann Wind, ja, wie das die Augen reizt. Augensalbe ist was ganz Wichtiges, gerade auch in diesen Ländern. Und hier aber geht es um die Augensalbe, die Laodicea aller Zeiten überführt von der Sünde, die die Sündenerkenntnis ermöglicht, dass sie offene Augen bekommen für ihren wirklichen Zustand, der nämlich elend, erbärmlich, bloß ist und nicht reich. Und diese Salbe gegen die geistliche Blindheit ist das gnädige Wirken des Geistes Gottes, dass der Geist Gottes die Herzen und Sinne erleuchtet, dass sie erkennen, wie verloren sie sind vor Gott. Das kann man etwa auch in Epheser 1, Vers 17 und 18 nachlesen. Da heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt kommt es, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und so weiter. Also erleuchtete Augen brauchen wir, um die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen und geradezu im Kontrast dazu unsere Verlorenheit. Nämlich nur wenn wir Christus in seiner Größe sehen, erkennen wir unsere verschwindende Geringheit. So möchte ich es mal ausdrücken. Es gibt so ein Lied, ich kriege es jetzt aber auswendig nicht zusammen. Da heißt es am Anfang war alles ich und gar nichts du. Der Herr war nichts. Und dann heißt es nachher etwas ich und etwas du. Und am Schluss heißt es gar nichts ich und alles du. Ich glaube, es ist auch hier drin. Vielleicht kann es schon mal jemand suchen für nachher. Ja, ein sehr wichtiges und bewegendes Lied. Es war eine Zeit gewesen, glaube ich, fängt es an. Ja. Okay, wenn es jemand findet, ist, glaube ich, hier drin, bin aber nicht ganz sicher. Jedenfalls Augensalbe zur Erkenntnis der eigenen Sünde und Schuld. Nun Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Aus Liebe züchtigt der Herr, genauso wie ein Vater und eine Mutter, die ihr Kind nicht einfach laufen lassen ins Verderben, sondern sagen, halt, verbrenn dir nicht die Finger auf der Herdplatte, lauf nicht über die Straße, wo die Autos fahren, geh keine krummen Wege. So möchte auch der Herr uns bewahren vor dem Bösen. Und da muss er uns manchmal auch züchtigen. Alle, die das auch schon erlebt haben, ich denke, wohl keiner von uns hat noch nichts derartiges erlebt, weiß, dass gerade auch diese Leidenszeiten, wenn wir sie annehmen vom Herrn, Segenszeiten werden. Oft erst im Rückblick zu erkennen. Das weiß ich auch. Aber nachher sind wir dankbar. Es gibt auch Menschen, die hadern. Ja, sie rebellieren immer gegen Gottes Zulassungen. Aber es ist der falsche Weg. Ich kann euch nur raten, fragt danach, was des Herrn Wille ist mit dem Weg, den er führt, wenn er uns züchtigt. Fragt danach, was er uns dadurch zeigen will, wie er uns verändern möchte. So sei nun eifrig und tue Buße. Das sollte die Folge sein, auch dieser Züchtigungen, die der Herr schickt und zulässt. Und nun kommt dieser ganz bekannte Vers, der oft bei Evangelisationen auch gepredigt wird, wo der Herr spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das kann man auf die Herzenstür beziehen, sicherlich, aber auch auf die ganze Gemeinde, die verschlossen ist durch ihren lauen Laodicea-Geist. Der Herr steht, wohlbemerkt, vor der Tür und klopft an. Ganz klar, er ist nicht mehr in der Gemeinde, er steht vor der Tür. Dürfen wir nicht überlesen, diesen Hinweis. Tragisch, ja, es ist tragisch, was da steht. Der Herr steht vor der Tür. Aber aus Liebe klopft er an. Er läuft nicht weg, er könnte auch den Rücken zuwenden und weglaufen, aber er klopft an. Er klopft an die Tür des Herzens, er klopft an die Tür der Gemeinden, auch durch Geschwister, die sagen, ihr seid auf dem falschen Weg, ihr seid auf dem breiten Weg, ihr sollt umkehren auf den schmalen Weg. Ich habe nicht ohne Grund ein Heft vor einiger Zeit mit dem Titel benannt, der breite und der schmale Weg, weil ich denke, das ist genau die Problematik, in der wir heute stehen. Dass viele, die sich Christen nennen und auch viele sogenannte christliche Gemeinden auf dem breiten Weg inzwischen sind und es vielleicht noch gar nicht gemerkt haben. Die wissen gar nicht, warum wir manchmal Kritik üben müssen. Und wir müssen auch selber aufpassen, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Wir sollen das nie überheblich sagen, sondern immer in der Demut und Dankbarkeit, wenn der Herr uns auf seinem schmalen Weg bewahrt hat. Dann ist es allein seine Gnade. Und doch haben wir auch ein Wächteramt. Ich habe schon zitiert aus Hesekiel diese Tage. Gott hat ihn zum Wächter gesetzt. Und er wird das Blut derer, die verloren gehen, wenn er geschwiegen hat, auch von ihm fordern. auch von dem Wächter, der geschwiegen hat und die anderen ins Verderben hat laufen lassen. Eine große Verantwortung auch für uns. Aber hier, der Herr steht vor der Tür und klopft an. Wenn jemand meine Stimme hört, sagt der Herr Jesus, und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es ist die Stimme des guten Hirten nach Johannes 10, nicht des Mietlings, des Teufels, der kommt, um zu stehlen. Der gute Hirte liebt seine Schafe, er will das Beste und wer es noch nicht getan hat, sollte ihm auftun. Er kann wirklich nur gesegnet werden von Jesus Christus. Aber um die Stimme des guten Hirten zu erkennen, braucht es die Gabe der Geisterunterscheidung. Und die ist heute leider auch oft verloren gegangen in vielen Kreisen. Man hält alle Stimmen, die sich irgendwie christlich geben und tarnen, für Stimmen des guten Hirten und merkt gar nicht, das ist in Wirklichkeit ein Mietling. Der will uns in irgendwelche Sekten und Irrlehren und falsche Ökumene hineinführen, was auch immer, ja, ganz verschiedene Verführungen. Ich bin entsetzt, auf Schritt und Tritt heute trifft man auf Verführung. Ob es jetzt die ganz weltliche Verführung ist oder die ganz fromm scheinende, auf beiden Seiten des Pferdes kann man herunterfallen. Prüfen wir alles und auch jeden, der uns etwas verkündet, anhand des Wortes Gottes. Bitte euch, prüft auch das, was ich hier sage. Ja? Unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Prüft, ob es sich so verhält. Und wenn es sich so verhält, dann handelt danach. Jesus drängt sich niemand auf. Er klopft an, er lädt ein, ihn einzulassen und wir dürfen ihm auch auftun. Auch in den Gemeinden, wo er schon draußen steht. Es gibt auch da immer noch die Chance zur Umkehr. Da sagt jemand, da ist die Musik zu laut. Ja, es klingt geradezu lustig, aber es ist ein bitterer Ernst dahinter. Ja. Diese weltliche, heidnische Musik, die Ohren verstopft. Die feine Gewissensstimme kommt oft nicht mehr zur Geltung. Welche Tragik. Aber da, wo jemand seine Stimme hört und die Tür öffnet, wird er hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir, sagt der Herr Jesus. Das Hochzeitsmahl nach Offenbarung 19, Vers 9. Da ist die Rede von der Hochzeit des Lammes, Jesus Christus mit seiner Gemeinde. Offenbarung 19, Vers 9. Er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Hochzeitsmahl des Lammes, das heißt völlige Gemeinschaft mit dem Herrn, ganz bei ihm sein, nicht mehr abirren in die Gefilde der sündigen Welt, herausgenommen sein aus dem Kampf dieser endzeitlichen Auseinandersetzungen, Frieden haben, zur Ruhe eingegangen sein und gestärkt sein in der Gemeinschaft mit ihm. Sieg vor allem über alle gottfeindlichen Mächte. Und nun Vers 21. Und hier kommt noch etwas ganz, ganz Erstaunliches, liebe Geschwister, was man sich gar nicht vorstellen kann, was hier kommt jetzt. Da sagt nämlich der Herr Jesus Christus zu uns, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Es heißt immer wieder, dass die Überwinder stehen vor dem Thron des Lammes, so in der Offenbarung. Aber hier bietet der Herr das Äußerste, das Größte an, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen, mit ihm zu regieren. Eine solch innige Gemeinschaft, nicht nur im Leiden, sondern auch im Überwinden und im Regieren. Die größte Verheißung, die es gibt, die allergroßartigste Einladung. Es kann nichts Größeres geben für einen Menschen, als dieses Ziel, so innig mit dem Herrn verbunden zu sein, dass wir sogar mit ihm auf dem Thron sitzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so anstrebe, ja, unbedingt herrschen mit ihm, aber er bietet es gerade dieser lauen Gemeinde an, als allergrößte Belohnung. Und es kann sicherlich sein, dass damals in Laodicea doch etliche umgekehrt sind, als sie das gehört und gelesen haben, so wie auch heute viele sich noch rufen lassen. Und doch ist es die Minderheit. Dürfen wir uns nichts vormachen, die kleine Herde. Die große Masse wird sich auch bei uns nicht mehr bekehren. In der endzeitlichen Verführungszeit, wo so viele falsche Stimmen auf die Menschen einströmen, da ist zwar noch Gnadenzeit, aber der Weg bleibt auch heute schmal. Und doch sollen wir jeden einladen, den der Herr uns zeigt, ja, sollen Missionare sein. Und den, den Gott beruft, der wird dann auch kommen und sich rufen lassen. Letztendlich wirkt es der Herr. Wir sind Boten, aber der Herr rettet. Ja, und dann der abschließende Vers 22. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben nun viel gehört, wir haben 7 Sendschreiben miteinander betrachtet, ganz unterschiedliche Gemeinden, Gemeinden damals, Gemeinden zu allen Zeiten und Gemeinden auch heute und in der Endzeit. Die Frage ist, wo stehen wir, wo stehen Sie, wo stehe ich? Sind wir lau oder brennend für den Herrn? Haben wir die erste Liebe behalten oder uns wieder ganz neu schenken lassen, so wie es an Ephesus der Aufruf war? Sind wir leidensbereit, wie die Gemeinde von Smyrna, wenn Verfolgung kommt? Auch in Europa ist das nicht mehr auszuschließen. Zunehmende Bedrängnis echter Christen. Gerade jetzt hat man sich bei der Allianz von den Bibeltreuen distanziert, habe ich gestern schon gesagt. Und gerade jetzt in dem Moment, wo ja der Europarat den Kreationismus, die Schöpfungslehre offiziell verurteilt hat, als menschenfeindliche Lehre, also würde gegen die Menschenrechte stehen, man muss sich das mal vorstellen. Wir sind bereits wieder wie in der Römerzeit Feinde des Menschengeschlechts, wenn wir die Bibel in allem ernst nehmen. So wird es kommen. Sind wir dann leidensbereit, wie die Gemeinde in Smyrna? Ja, und ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, aber prüfen wir uns an diesen Fragen, alles, was wir gehört haben über diese 7 Gemeinden. Wo stehen wir, wo stehst du, wo stehe ich? Amen.